Der Podcast zum All-In 2022. Der Theaterbetrieb und die inklusiven darstellenden Künste. Internationales Symposium Düsseldorf. Veranstaltet von Unlabel Performing Arts Company und Kubia, Kompetenzzentrum für kulturelle Bildung im Alter und Inklusion. Herzlich willkommen zu meiner kleinen Mini-Reportage im Schauspielhaus hier in Düsseldorf. Ich bin Amy Syed, Kulturjournalistin und berichte heute live vom All-In. Hier geht es vor allem um Kultur, Theater und Inklusion. Wie weit sind wir eigentlich mit der Inklusion von behinderten Menschen in Theater und Kunst? Darum wird es heute vor allem gehen. Ich spreche hoffentlich gleich mit dem Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel. Ich spreche gleich mit Lisette Reuter von Unlabel und hoffentlich noch mit AkteurInnen in der Szene, in der Kulturszene allgemein, aber auch mit vielen behinderten AkteurInnen aus Deutschland und hoffentlich auch international. Ich bin mega gespannt auf den heutigen Tag. Wie gerade schon angekündigt, sitze ich hier mit dem Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel. Erstmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich Sie hier in meiner kleinen Reportage begrüßen darf.
Ja, guten Morgen und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir sind hier beim All-In. Ich hatte gerade schon gesagt, es geht um Inklusion und Kultur. Wie wichtig ist Kultur für die Inklusion?
Also ich glaube zunächst, dass erstmal eine diverse und eine bunte und eine vielfältige Kultur ganz wichtig ist für unsere Demokratie und damit natürlich auch für eine inklusive Demokratie. Ich habe ein Motto meiner Amtszeit, das kommt so ein bisschen staatstragend daher, aber ich bin wirklich davon überzeugt, das heißt, Demokratie braucht Inklusion. Das bedeutet für mich, Demokratie und Inklusion sind im Zweifel nicht irgendwas Nettes, was man halt so macht, sondern es sind wirklich fundamental wichtig und zwei Seiten derselben Medaille. Also ohne Inklusion gibt es keine richtige Demokratie und eine diverse Kunst- und Kulturlandschaft ist essentiell für eine Demokratie, deswegen passt das auch ganz gut zusammen.
Ganz konkret, was wollen Sie dafür genau tun, damit das passiert?
Na, es geht mal, wenn man es ganz formal sagt, um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten. Es geht um Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Bundesrepublik hat sich verpflichtet, und zwar nicht nur Bund, sondern auch die Länder, Maßnahmen zu ergreifen, damit Menschen mit Behinderungen am kulturellen Leben teilhaben können. Und zwar nicht nur als Zuschauende, sondern auch als Aktive. Und ich glaube, es ist ganz schön, wenn der Staat sowas verspricht, indem er so eine UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Aber es ist besser, wenn er Maßnahmen ergreift, dass man das leben kann. Das heißt also, die Aufgabe des Staates ist nicht nur Recht zu setzen, sondern dafür zu sorgen, dass die Rechte bei den Menschen ankommen, dass sie leben können. Wenn das nämlich nicht passiert, dann können sich die Leute zu Recht vom Staat abgehängt fühlen und laufen dann im schlimmsten Fall den politischen Kräften hinterher, die dann wieder die vermeintlichen einfachen Antworten auf die schwierigen Fragen geben. Und deswegen hat eben Inklusion so viel mit Demokratie ja zu tun.
Ich habe letzte Woche durfte ich in Bochum einen Talk für WDR 3 moderieren und da ging es um die Frage, ist Theater behindertenfeindlich? Und unter anderem fand ich es bei meiner Recherche echt krass, einfach zu sehen, dass es zum Beispiel nur 5 ausgebildete professionelle oder, also ich meine, es gibt genug SchauspielerInnen mit Behinderungen, aber keine, die eine wirklich professionelle Ausbildung haben, Schauspielausbildung haben, einfach weil die Ausbildung gar nicht machbar teilweise ist, so wie sie jetzt ist für Menschen mit Behinderungen, aber auch teilweise, weil die Theater gar nicht so ausgestattet sind. Was kann die Politik tun, damit sich das ändert?
Das hat mit struktureller Benachteiligung zu tun. Und zwar zum einen in den Köpfen von Verantwortlichen, auch im Kulturbetrieb, die eher dann, wenn es um junge Leute geht, die vielleicht eine Schauspielausbildung machen wollen, erstmal gucken, was nicht funktioniert und eben gar nicht das sozusagen betrachten, was funktioniert. Also wir sind immer so defizitär orientiert. Und das meine ich nicht nur, was die Politik und die Gesellschaft betrifft, sondern auch, was die Kultur betrifft. Ich glaube, es braucht da wirklich eine Willkommenskultur insgesamt. Also auch für Intendantinnen, Intendanten, sich mal frei zu machen von Vorurteilen, die man vielleicht dann doch noch hat. Das ist das eine. Das andere ist aber das Thema der Zugänglichkeit. Also man darf sich nicht wundern, dass wir beispielsweise so wenig, beispielsweise Künstlerinnen und und Künstler haben, die Schauspielerinnen sind, wenn denn die Systeme und auch die Infrastruktur, um sowas zu lernen, nicht barrierefrei ist. Und ich rede jetzt nicht nur von baulicher Barrierefreiheit, sondern ich rede sozusagen von der Barrierefreiheit in ihrer, ja, in ihrer schillernden Begrifflichkeit. Es geht nicht nur um die Rampe, es geht eben auch um leichte Sprache, es geht um Gebärdensprache. Und das verhindert, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Potenziale zeigen können. Und die sind da und die sind so großartig und wir sind so dumm insgesamt, dass wir das nicht nutzen.
Sind Sie selbst Kulturnutzender? Sind Sie selbst jemand, der Kultur interessiert ist?
Na klar, Kultur ist für mich eben nicht nur eine Nebensache, sondern zentral für mein Leben. Ich habe lange nach dem Abitur überlegt, ob ich tatsächlich dieses Jurastudium mache, das ich dann gemacht habe, oder ob ich Musik studiere. Ich habe, was man ja nicht lernen kann, das absolute musikalische Gehör. Und die Musik war für mich der Weg zur Inklusion. Also Kunst und Kultur ist für mich zentral und deswegen darf ich ja auch als Beauftragter der Bundesregierung ein Format machen. Das heißt Kultur im Kleisthaus. Und wir machen gerade das Format Salon im Kleisthaus. Und da bin ich in einer anderen Position, also ein Perspektivwechsel jetzt mit Ihnen. Ich interviewe da Leute, die nämlich beispielsweise ja Teil des kulturellen Lebens sind. Also beispielsweise Johann König, den Galeristen, der nahezu blind ist, aber moderne Kunst verkauft. Helga Schubert, die Bachmann-Preisträgerin, die beispielsweise schreibt über das Thema der sogenannten Euthanasiemorde, also Stichwort T4, oder auch Igor Levit, der zur Erinnerungskultur, zur Inklusiven was gemacht hat. Cassandra Wedel und so weiter. Also ganz spannende Leute und das ist für mich natürlich, das ist die schöne Seite des Jobs. Also es gibt nur schöne Zeiten natürlich, aber das ist die besonders schöne Seite des Jobs und ich genieße das sehr und ich freue mich auch wirklich, heute hier zu sein.
Gibt es auch Momente, wo Sie als Bundesbehindertenbeauftragter teilweise denken, ich verzweifle fast, wie komme ich gegen diese verhärteten Strukturen an? Wie kann ich als Politiker tatsächlich noch was reißen?
Na, ich bin ja gar nicht so sehr Politiker, sondern eher Politikberater, aber Sie haben schon recht. Also individuell, natürlich könnt ihr Ihnen Geschichten erzählen, wo man dann, also als blinder Mensch völlig lost irgendwo rumsteht in einem Theater und nicht mal seinen Platz findet. Und ich denke mir, das kann doch einfach irgendwie nicht sein. Aber es ist mehr. Also es ist einfach die typische deutsche Angst, dass man so den Eindruck hat, manche glauben, es wäre der Untergang des Abendlandes, wenn wir mehr barrierefrei wären. Und gerade die Privaten in dem Bereich. Also ich rede jetzt gar nicht so sehr um die öffentlich geförderten Einrichtungen, da hapert es ja auch, aber gerade wenn ich so an private Anbieter denke, dass man immer noch das Gefühl hat, die haben nicht verstanden, dass Barrierefreiheit eben nicht nur eine tiefe soziale Dimension hat, sondern eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist für ein modernes Theater. Es ist einfach cool, in einem Raum zu sein, in einer Struktur zu sein, die möglichst wenig Barrieren hat. Und die Leute, die halt jetzt starten beispielsweise und sie machen was im Kunst- und Kulturbereich und die machen das mit Barrieren, die sind schlichtweg unprofessionell, weil es einfach keinen Sinn macht, was auf die Beine zu stellen, was Barrieren beinhaltet. Das würde ich mir wünschen, dass wir da so ein Mindchange hinkriegen. Und ansonsten kann ich Ihnen natürlich viele Geschichten erzählen von Stufen, wo man runterrutscht oder von Situationen, wo ich denke, oh nee, also ich möchte jetzt meine Energie jetzt nicht noch dafür verschwenden, irgendwie mich zu organisieren. Klar. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir da verzweifeln, sondern es ist unser Job und das sehe ich auch für meine Arbeit. Es ist mein Job, wirklich dafür zu sorgen, dass Inklusion und Kultur zusammen gedacht wird. Ich habe zusammen vor einem halben Jahr mit dem Deutschen Kulturrat deswegen eine große Veranstaltung gemacht mit dem Thema Kultur braucht Inklusion und Inklusion braucht Kultur. Ja, wir werden das weitermachen. Also ich habe das große Glück, in der zweiten Amtszeit zu sein. Die Bundesregierung hat mir auch für diese Amtszeit oder für diese Legislatur das Vertrauen ausgesprochen. Ich bin ja innerhalb der Bundesregierung ressortübergreifend tätig, also nicht einem Ministerium so zugeordnet. Also ich habe auch ganz viel mit dem Gesundheits- oder mit dem Bau- oder eben auch mit dem Wissenschafts- und Kulturministerium, Kultusministerium zu tun. Und mein Job wird es sein, das weiter voranzubringen. Und ich habe da richtig Lust drauf, kann ich Ihnen sagen.
Warum glauben Sie, dass zum Beispiel in England man doch, was gerade Kultur anbetrifft, doch ein Stückchen weiter ist als hier? Woran liegt das? Und warum sind wir nicht so weit?
Die Engländer sind ziemlich cool und die Deutschen haben immer Angst manchmal. Nein, ich will das gar nicht so platt sagen, sondern es hat mit unterschiedlichen Traditionen zu tun. Es hat auch mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu tun. Wir haben in Deutschland eine entsetzliche Vergangenheit mit der Geschichte der Euthanasieverbrechen. Wir haben einfach eine andere Denke, was die Erziehung und was die Bildung betrifft. Und ich gucke manchmal wirklich über den Ärmelkanal mit ein bisschen, ich will gar nicht Neid sagen, aber mit dem Wunsch, es auch so zu machen, wenn ich beispielsweise an die Barrierefreiheit denke, auch im privaten Bereich. Das sind die Leute in Großbritannien einfach weiter. Ich komme jetzt gerade aus New York von der Staatenkonferenz zur CRPD, also zur Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ich habe mit vielen anderen Leuten zu tun gehabt aus anderen Ländern und denke mir, wow, die sind wirklich weiter als wir. Und das Schöne ist ja, wir können ja von besseren Beispielen lernen und das will ich auch tun. Mir ist wichtig, dass wir international das Ganze auch denken. Ich werde im September eine Konferenz im Rahmen der G7 machen, genau zu dem Thema, nämlich Menschen mit Behinderungen. Wir müssen wirklich in Deutschland nachholen und aufholen.
Herr Dusel, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe mich mega gefreut. Ich hoffe, wir treffen uns nochmal wieder, weil ich fand das Gespräch total interessant und würde das gerne nochmal in einem längeren Rahmen weiterführen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt werden wir erstmal gemeinsam, glaube ich, diese Konferenz genießen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns und hören uns bestimmt.
Danke. Ich hatte ja schon in der Anmoderation ganz am Anfang erzählt, dass das All-In-Symposium mitunter auch von Unlabel veranstaltet wird. Und ich habe hier die Dame sitzen, ohne die Unlabel nicht existieren würde, die Boss-Lady Lisette Reuter. Hallo Lisette, schön, dass du da bist.
Hallo Amy, schön, dass du mich interviewst.
Erzähl mir mal, wie kam es überhaupt zu dieser Idee, zu diesem Symposium? Das findet ja jetzt dieses Jahr das vierte Mal statt. Wie kam es dazu?
Ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, das Symposium findet zum vierten Mal statt und wir gucken immer, was sind eigentlich so die Themen, die gerade aktuell sind und die es braucht. Und dadurch, dass es eingebettet ist in das große Modellprojekt Access Maker, wo wir ja zum einen drei große Theater in NRW über 3 Jahre bei ihrem inklusiven Öffnungsprozess begleiten und beraten, war ganz klar irgendwie, dass das Thema gesetzt worden ist, wie muss sich der Theaterbetrieb eigentlich öffnen und verändern im Bereich Programm, Programmierung, Personal, PR. Und so kam es zu der Thematik vom Symposium und dadurch, dass das D-Haus ja Kooperationspartner von Access Maker ist, war es natürlich dann auch total schön, das an einem der Häuser durchzuführen, die einfach mit in das Projekt involviert sind.
Was genau reizt dich an diesem Symposium? Also was ist das Geilste für dich daran?
Für mich ist es das Geilste, dass wir, glaube ich, ein Programm gestrickt haben und kuratiert haben, was wirklich alle Gewerke im Theaterbetrieb anspricht, weil Inklusion und Barrierefreiheit ist ein Thema wirklich für alle Sparten. Es ist eine Querschnittsaufgabe, die im Theater angegangen werden muss und bei der alle Gewerke beteiligt sind. Und so haben wir halt eben auch versucht, gerade auch das Workshop-Programm so zu stricken, dass von Technik bis Dramaturgie, bis Kostüm und Bühnenbild, alle Personen, die im Theater arbeiten, angesprochen werden. Und das ist das, was ich total spannend finde, weil man einfach so diese Dimension sieht und auch wie alle Gewerke zum Thema Inklusion, Barrierefreiheit ineinander greifen müssen und gemeinsam an dem Thema arbeiten müssen.
Jetzt bist du in diesem Geschäft ja schon was länger. Du machst das ja schon ein paar Jährchen. Denkst du, hat sich was getan? Also auch gerade in den Führungspositionen. Ich meine, du hast jetzt keine Behinderung. Hast du jetzt das Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden ist, dass jetzt auch einfach mehr Leute da sind, die halt selbstbehindert sind und auch Dinge einfach anschieben können? Oder ist es immer noch relativ mau besetzt da oben?
Es ist immer noch Pioniersarbeit und was halt ganz wichtig ist, dass die Leitungsebenen wirklich so ihr Mindset verändern, weil wenn die Leitungsebenen nicht eine klare Positionierung haben, dass sie sich inklusiv öffnen wollen, barrierefreier werden, dann geht das auch nicht durch so eine Hausstruktur durch, wenn es von unten, von der Dramaturgie oder oftmals ist das ja bei Theaterpädagogik angesiedelt, wenn da eine einzelne Person einen großen Tanker mit 500 Mitarbeitern irgendwie auf den Weg schicken möchte, dann funktioniert das nicht. Also deswegen ist es total wichtig, dass es halt wirklich von oben als Mindset und als Leitbild, als Mission klar entschieden wird. Und ich glaube schon, es hat sich so in den letzten 1,5-2 Jahren einiges getan. Es ist politisch auch anders auf die Agenda gekommen. Auch Förderinstitutionen im Kulturbereich haben da viel mehr Bewusstsein bekommen. Was es halt immer noch braucht, ist Qualifizierung, weil die meisten sind erstmal komplett überfordert. Also es, weil einfach das Wissen fehlt. Und ja, es braucht natürlich auch mehr Ressourcen, weil es ist eine Strukturveränderung, die letztendlich angestrebt werden muss. Und das braucht einfach Zeit. Aber ich glaube schon, dass es gerade aktuell in unserer Gesellschaft absolut wichtig ist, kulturdiversitärer zu denken und dass da gerade ganz, ganz viel passiert und die Häuser offener werden und ja, das Bewusstsein einfach viel größer da ist, dass sich wirklich was ändern muss.
Ja, um es in Jürgen Dusels Worten zu sagen, Inklusion gehört zur Demokratie. Denkst du, wir sind auf dem richtigen Weg?
Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir stehen in Deutschland immer noch am Anfang, aber man merkt, dass mehr und mehr Akteure wirklich diesen Willen haben, sich auf den Weg zu machen. Und ja, ich glaube, das ist gerade wirklich so, dass wir mit großen Schritten nach vorne gehen. Und es braucht aber halt einfach immer noch Pioniersarbeit, also so wie Unlabel die Theater berät und in die Häuser reingeht und bundesweit oder auch europaweit ja Beratung durchführt. Es braucht eigentlich viel mehr Akteure und so, dass sich nach und nach wirklich ja so die Systeme ändern. Und das kann nicht von heute auf morgen gehen. Das ist ein Lernprozess, auf den man sich gemeinsam auf die Reise begeben muss. Und ich bin da aber sehr optimistisch und wünsche mir aber natürlich auch, dass Politik dort viel strikter die Rahmenbedingungen schafft und auch viel vehementer eigentlich einfordert, dass barrierefreier und inklusiver gearbeitet wird im Kulturbereich.
Vielen herzlichen Dank, liebe Lisette. Das freut mich, dass du heute dabei bist und ich bin total begeistert. Ich bin das erste Mal auf dem Symposium, also danke dir auch dafür. Das ist echt schön geworden.
Danke dir, Amy.
Wir nähern uns dem Abend und wir sind hier im Asphalt, was total schön ist. Das ist so ein bisschen wie so eine alte Fabrik an alten Gleisen und da werden gleich richtig tolle Performances sein. Bei mir ist Kate O'Reilly, sie ist Dramaturgin, Autorin und sie ist auch Behindertenaktivistin. Sie selbst ist sehr eingeschränkt und was mich natürlich interessieren würde, ist, wie ist sie überhaupt zu dieser Position, wie ist sie da dran gekommen. Ich meine, in England läuft ja, oder in Großbritannien läuft ja alles doch etwas fortschrittlicher als hier. So how did you, I mean, for our German listeners who probably haven't heard of you, how did you get to where you are now? Because I think for a lot of disabled people here in Germany, it's a dream.
I think so. I feel very fortunate. I started out in the disabled people's political movement in the UK when I was straight out of college, and that from that political movement, the disability culture and arts emerged. So I was there in very early days and was getting involved with disability arts and culture as well as working in the so-called mainstream. But one of my big jobs first out of university was with Grey Eye Theatre Company, who I still would say are one of the foremost theatre companies for practitioners who have sensory and physical impairments. And so I was working as an actor then, so I worked with them. We were on tour. And then eventually I went more and more off stage and then began writing and directing and dramaturging rather than performing.
Kate fühlt sich ziemlich glücklich in dieser Situation und ist auch privilegiert, sagt sie, weil sie natürlich in England tatsächlich in einer Situation ist, wo sie sowas einfach machen kann, weil die Briten auch echt ein bisschen fortschrittlicher sind. Sie hat angefangen als Behindertenaktivistin durch das politische Engagement und aus diesem politischen Engagement heraus, gerade in den 80ern, entstand ja im Grunde genommen auch die Behindertenkultur und die Behindertenkunst. Und das hat sie sehr inspiriert und sie ist dann, hat sie angefangen zu schauspielern, sowohl in der Behindertenart oder Behindertenkunst als auch im normalen Mainstream. Hat dann die Theatercompanies Grey Eye kennengelernt und hat da dann als Schauspielerin gearbeitet und ist dann aber immer mehr
hingegangen, mehr Offstage zu machen und mehr als Dramaturgin und Autorin zu arbeiten. Was mich jetzt natürlich auch interessiert ist, wie ist es für Katie jetzt hier in Deutschland zu sein und inwiefern sieht sie unsere Probleme auch? Also warum haben wir diese Probleme? Und für jemanden, der jetzt von außen guckt, interessiert mich natürlich, wie sie das empfindet. Now you are here in Germany, seeing us lot, you know, trying to get where we're trying to get. So how do you kind of like, how do you see this, and where are the biggest problems? Why are we where we are now?
Well, I think we've got an opportunity opening up now where more and more people are really interested in inclusivity and including us instead of slamming the doors in our face as per usual and as it has been for a very long time. And so I think we're in a good place regarding inclusivity and celebrating difference and trying to reflect the makeup of our societies on who we see on stage and in our screens and so on. I think it's an ongoing process. I think it's often two steps forward and two steps back, it feels at times. But I'm really encouraged by the theatres and the individuals who are coming to listen to our talks, to participate in the workshops that we're doing. But I mean, I personally, I'm a product of the UK and the UK's disability political movement, the disabled people's movement. And so I will always just say it comes down to social injustice and our rights, not charity. And so I think that's still the problem. We need to start changing that as well to make sure that we are enabled rather than disabled by the barriers in society, attitudinal and physical. We should be enabled to participate and to fulfill our potential just like so many non-disabled people are able to.
Sie sagt, das Problem ist, oder das Gute ist, das Positive ist, dass die Welt sich langsam öffnet und auch sich zur Inklusion öffnet und dass Diversität auch gefeiert wird überall und dass die Leute uns nicht mehr unbedingt die Türen ins Gesicht zuschlagen, sondern vielleicht auch mal 2 Zentimeter offen lassen, einen Spalt, wie sie es eigentlich, also anders als es früher mal war, wo man wirklich von vornherein wusste, man hat eigentlich gar keine Chance. Sie denkt aber auch, dass wir manchmal halt immer noch kämpfen müssen und auch noch genug vor uns haben. Und manchmal hat sie das Gefühl, man tritt auf der Stelle, man geht so 2 Schritte vor und gleichzeitig 2 Schritte wieder zurück. Aber es ist auch gleichzeitig eine Zeit, wo sie sich ermutigt fühlt. Sie kommt aus dem UK-Umfeld und für sie war halt immer wichtig, dass es hier um soziale Ungerechtigkeit geht. Also dass wir oftmals behindert werden, dass wir einfach, dass Leute uns das Gefühl geben, dass unser Recht eher so eine Art Add-on, so ein bisschen nice to have ist, ein bisschen so eine Wohlfahrt, aber es ist keine Wohlfahrt, es ist auch keine Caritas oder so, sondern wir haben das Recht, es ist ein Menschenrecht und sie würde sich wünschen, überall auf der Welt, dass wir nicht mehr behindert werden, sondern enthindert werden, das zu tun, was wir können und unser Potenzial so ausschöpfen zu können, wie wir es denn eigentlich auch können. Kate hat heute in ihrem Talk etwas sehr Schönes erklärt. Sie hat gesagt, dass es sehr viel mit einem gewissen Mindset zu tun hat, behinderte Menschen als passiv, als Behinderung, als Belastung, als was Schlimmes, Negatives anzusehen. Wo kann man da am besten ansetzen, um da wegzukommen, dass die Leute einfach ihre Haltung zum Thema Behinderung an sich ändern? You said something amazing in your talk today, Kate. You said that very often people still, especially people who are not disabled, have this mindset in their head that disability is something horrible and we're all having this horrible cross to bear. Yes. And you have to kind of run away from this whole subject because it's so horrible. And how do you think can we change that mindset?
We have to change that mindset by changing the narrative, kind of within the Western theatrical canon and what's reflected in our stages and on our screen and are these lies because they are stereotypes and tropes that have been created by non-disabled hearing people, using disabled people as metaphors for loss or evil or all these negative human aspects. It comes down to a fear of difference. But it's absolutely ingrained because these stories are so common across the Western theatrical canon that people actually think that they know the realities of our lives, and of course they don't. So what we have to do is to have more disabled and deaf-led work that is actually going, no, I'm challenging that narrative. I'm challenging that representation of what it is to be disabled. And that's certainly what I do as a playwright in my own work.
Das Problem ist, dass lange Zeit diese Stereotype von nicht behinderten Menschen aufrecht erhalten worden sind, gerade im westlichen Theater. Das eine Behinderung steht für Verlust, das steht für Traurigkeit, das steht für Nichtkönnen. Und das ist das Problem. Und sie sagt, wir müssen einfach davon weg und wir müssen versuchen, Menschen einfach durch die Narrative, einfach die Narrative zu verändern. Also versuchen, den Leuten dann auch zu sagen, wir hinterfragen dieses Narrativ. Wir fordern diese alten Stereotypen einfach heraus und sagen, die stimmen nicht, weil sie sind von Menschen gemacht worden, die zwar denken, sie hätten unfassbar viel Ahnung von behindertem Leben, haben sie aber nicht. Und da liegt, glaube ich, das Ding. Und sie sagt, für sich selber hat sie beschlossen, das zu ändern, indem sie als Dramaturgin und als Autorin absolut dagegen arbeitet. Und ich würde sagen, das ist ein großartiges Schlusswort. Vielen Dank, liebe Katie. Thank you so much. That was amazing.
Thank you. Thank you so much, too.
Tja, das war's dann eigentlich von meiner Seite aus. Hier geht's gleich weiter noch mit einem Theaterstück. Scores heißt das mit Lucy Wilke. Es wird richtig toll. Ich bin dann aber mal raus, guck mir das in Ruhe an. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Dabeisein. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Amy Zayed und ich verabschiede mich vom All-In-Symposium. Tschüss!